Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union, der läuft noch. Darüber wächst der Unmut in der CDU. Auch Sachsens Landeschef Kretschmer drängt auf eine baldige Entscheidung.
Es ist ein Prozess, der jetzt in den nächsten Tagen, hoffentlich auch Stunden, entschieden wird. Und ist klar, es kann am Ende nur einen Kandidaten geben. Und wir haben es mit zwei Ministerpräsidenten zu tun, die beide sehr erfolgreich ihr Land regieren. Und von daher ist die Frage derzeit noch offen, aber sie wird in kurzer Zeit entschieden werden.
Ja, wir blicken gleich auf den Stand in dieser Sache. Außerdem, Ex-Unionsfraktionschef Merz will in den Bundestag und hat sich im Hochsauerlandkreis auch bei der Kandidatenkür durchgesetzt. Das wird also Thema sein. Auch bei den Grünen ist das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der heißen Phase. Baerbock oder Habeck, wer wird's? Bis Montag soll das geklärt sein. Heute traten die beiden bei Landes- und Kreisveranstaltungen auf. Wie Baerbock bei ihrem Landesverband warb, das hören Sie dann. Und Prinz Philipp wurde am Nachmittag beigesetzt. Eindrücke davon von unserer London-Korrespondentin. Denn zum Abschluss noch die ausführliche Sportberichterstattung und im Anschluss an diese Sendung geht es in unserem Hintergrund um die europäische Souveränität. Kräftemessen mit den Großmächten. Ja, die Ungeduld auch innerhalb der Union also wächst. Sachsens Ministerpräsidenten haben wir gerade gehört. Herrn Kretschmer erfordert eine rasche Entscheidung. Auch andere waren mit ähnlichen Tönen zu hören. Für die Klärung der Kanzlerfrage hatten sich die beiden Kontrahenten Laschet und Söder ja selbst eine Frist gesetzt, die nun verstreicht. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio wartet mit auf Zeichen. Wann wird es also eine Entscheidung geben? Wer von den beiden ist für den Rückzug bereit?
Dieses Wochenende soll die Klärung bringen. So war es angekündigt. Doch vom weißen Rauch über dem Konrad-Adenauer-Haus ist weit und breit noch nichts zu sehen. Und nach wie vor ist die Frage offen, fügt sich die große Schwesterpartei der Kleinen und ihrem Vorsitzenden Markus Söder, der wie einst Gerhard Schröder fest entschlossen an den Toren des Kanzleramts rüttelt und da rein will. Zumindest erst einmal als Kandidat der Unionsparteien. Oder hält die CDU dagegen? Gleich mehrere Umfragen unter den Bundesbürgern und das Stimmungsbild aus der Bundestagsfraktion stärken Söder den Rücken und gleichzeitig beginnt die am vergangenen Montag noch geschlossene Haltung im CDU-Präsidium zu bröckeln. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der im Juni selbst noch einmal zur Landtagswahl antreten will, erhofft sich mehr Rückenwind von Markus Söder und hatte darauf verwiesen, dass man die vorliegenden Umfragen nicht geringschätzen sollte. Heute meldet auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans im Interview mit der Welt Zweifel an und die reichen deutlich über den Hinweis auf die Umfrageergebnisse hinaus. Er habe den Beschluss des Parteipräsidiums nie so verstanden, dass es nur Armin Laschet werden könne, betont Hans. Der Auftrag sei vielmehr gewesen, dass Laschet und Söder diese Frage untereinander klären sollten. Wichtigstes Argument für den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet war und bleibt die breite Unterstützung im CDU-Präsidium. Und vor diesem Hintergrund wirft der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspari, CSU-Chef Söder am Morgen im Deutschlandfunk indirekt einen Wortbruch vor. Denn Söder habe vor der CDU-Präsidiumssitzung noch erklärt:
Wenn wir ihn rufen, steht er zur Verfügung und wenn nicht, geht's ohne Groll gemeinsam weiter. Und im Lichte genau dieser Aussagen und der Entscheidungen, beziehungsweise nicht Entscheidungen, sondern Stimmungsbilder bei uns im Parteipräsidium und Bundesvorstand am Montag, bin ich dann schon überrascht über die Situation, vor der wir seit Montag stehen.
Für Armin Laschet haben sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sowie Hessens Regierungschef Volker Bouffier stark gemacht. Auch die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Wiedmann-Mautz, spricht sich in der Rheinischen Post mit dem Verweis auf die Präsidiumsentscheidung für Laschet aus. Und weitere, wie etwa auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, fordern eine schnelle Lösung. Aber wie soll das gelingen, wenn die beiden sich nicht einigen? Dann fordert das Söder-Lager unter den CDU-Abgeordneten eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion.
Dann wäre es tatsächlich an der Fraktion, eine Entscheidung zu treffen, weil die Fraktion das einzige Gremium ist, in dem beide Parteien durch ihre Gruppen auch vertreten sind.
So der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Gunter Griechbaum gegenüber der ARD. Aber gerade das will man im Laschet-Lager verhindern. Die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU sei eine Frage der Schwesterparteien und nicht der gemeinsamen Bundestagsfraktion, heißt es da. CDU-Fraktionsvize Andreas Jung spricht in einem der Stuttgarter Zeitung vorliegenden Schreiben an die Abgeordneten aus Baden-Württemberg von einer erheblichen Beschädigung, die beiden Parteien bei solch einem Schritt drohen würde, und setzt weiter auf eine einvernehmliche Lösung zwischen den beiden Parteivorsitzenden. Deshalb kommen Armin Laschet und Markus Söder wohl nicht umhin, den Knoten an diesem Wochenende aufzulösen. Und da heißt es bislang nur, die Gespräche verlaufen gut.
Volker Fintermer über die Hängepartie in der Union bei der Kanzlerfrage. Ein anderes Duell wurde heute bei der CDU entschieden. Ex-Unionsfraktionschef Merz ist von der CDU im Hochsauerlandkreis in einer Kampfabstimmung zum Kandidaten für die Bundestagswahl gekürt worden. Vivian Leue war bei der Aufstellungsversammlung heute Vormittag dabei, die in einem Fußballstadion unter freiem Himmel stattfand.
Friedrich Merz ist endgültig zurück auf der Bühne der Bundespolitik.
So wie in den letzten Jahren kann es in der CDU und vor allem in Berlin nicht weitergehen,
sagte Merz in seiner Bewerbungsrede um die Bundestagskandidatur für den CDU-Hochsauerlandkreis. Im Fußballstadion des SV Hüsken 09 in Arnsberg stellte der 65-Jährige vor gut 450 Delegierten zugleich klar, er wolle mithelfen, die Partei im Bundestag zu alter Stärke zu führen.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin heute so frei und so unabhängig, dass ich auch unbequeme Dinge sagen und auch uns allen etwas abverlangen kann.
Während der aktuelle Mandatsträger Patrick Sensburg vor allem auf seine Tätigkeiten im Wahlkreis in den vergangenen 12 Jahren als Bundestagsabgeordneter verwies, sprach Herausforderer Merz die großen Themen an. Fehlende digitale Infrastruktur, Energie- und Verkehrswende, eine, nach Merz' Worten, lähmende Bürokratie.
Wir regulieren und verwalten uns in diesem Land zu Tode, während um uns drumherum die Gewichte der globalen Wirtschaft immer weiter Richtung Amerika und Asien, vor allem in Richtung China, verschoben werden.
Kritik übte der ehemalige Unionsfraktionschef auch an seiner Partei.
Die CDU hat ihren Kompass verloren. Unsere Wählerinnen und Wähler, soweit noch vorhanden, wissen nicht mehr, wofür wir eigentlich stehen. Wir verlieren an die Grünen, vor allem im Westen. Weiter an die AfD, vor allem im Osten.
Die Delegierten applaudierten, jubelten dem Hoffnungsträger der Konservativen mitunter zu und wählten ihn letztlich mit 70% der Stimmen zu ihrem Wahlkreiskandidaten.
Weil ich mir dadurch erhoffe, bundesweit, dass er da an und für sich mehr reißen könnte.
Es ist einfach, was allgemeinpolitisch los ist, ist nicht mehr vertretbar. Und wir sind viele Unternehmer, die schütteln alle mit dem Kopf.
Friedrich Merz ist einer, der es nochmal anpacken will und der gute Ideen und der nach vorne denkt.
Wie weit er nach vorne drängen will, darauf hat Merz heute wieder einmal keine Antwort gegeben, trotz mehrmaliger Nachfragen.
Schauen Sie auch Richtung Ministeramt?
Ich schaue auf die Bundestagswahl. Ich will sie hier im Hochsauerlandkreis mit einem überdurchschnittlich guten Ergebnis gewinnen. Und ich schaue darauf, dass wir einen Beitrag leisten, damit wir sie in ganz Deutschland so gewinnen, dass gegen uns und ohne uns nicht regiert werden kann.
Aber Sie würden
sie nicht
ablehnen.
Und dann schauen wir weiter, was dann passiert.
Klar ist, der Hochsauerlandkreis gilt als sicheres Ticket nach Berlin. Und Merz wird eine erneute Chance, in höheren Ämtern Politik zu machen, wohl nicht mehr ausschlagen.
Ich hätte für das Amt eines stellvertretenden Parteivorsitzenden kandidieren sollen. Dies nicht getan zu haben und stattdessen auch noch das Amt des Bundeswirtschaftsministers zu beanspruchen, war falsch. Mich hat mein Instinkt verlassen.
Entschuldigte er sich in seiner Rede. Nun werde er sich aber erst einmal auf den Wahlkampf konzentrieren.
Friedrich Merz kandidiert für den Bundestag. Vivian Leue war das. Über ein Jahr leben wir nun mit den Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung und da wurde es im Laufe der Wochen und Monate dann doch etwas unübersichtlich. Was gilt wo, ab wann? Die bundesweite Notbremse, die soll Abhilfe schaffen, aber sie ist noch nicht in trockenen Tüchern. Nach der ersten Lesung im Bundestag gestern wird weiter über Details diskutiert. Vor allem die Ausgangsbeschränkungen stößt auf Widerstand. Nina Armin sagt uns, von wo der Gegenwind kommt.
Mehrere Länderchefs haben Bedenken gegenüber den Regierungsplänen für eine bundeseinheitliche Notbremse geäußert. Völlig unkreativ in einen weiteren Volllockdown zu gehen, werde zwar irgendetwas helfen, aber es werde auch für viel Verdruss sorgen, sagte der saarländische Regierungschef Tobias Hans der Welt am Samstag. Zweifel hat auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Der Bild-Zeitung sagte Bouffier, es gebe bereits große rechtliche Bedenken gegen die Ausgangssperre. Man könne ein Land nicht mit Verordnungen und Bereitschaftspolizei regieren. Dass die die Länder mit einem bundeseinheitlichen Gesetz entmachtet werden könnten, sieht der hessische Regierungschef aber nicht. Am Freitag hat der Bundestag über die Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes debattiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigte die geplante Bundesnotbremse als notwendig und verhältnismäßig. Die Notbremse soll ab einer Inzidenz ab 100 greifen. Das bedeutet gesetzliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens, wie Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren, wenn bestimmte Corona-Fallzahlen überschritten werden. Am kommenden Donnerstag will sich der Bundesrat mit den Änderungen des Gesetzes befassen.
Nina Armin. Es ist noch ein bisschen hin bis zur Bundestagswahl im September, aber so lang dann eben auch wieder nicht. Die Parteien, die stellen sich jedenfalls auf, besetzen die Listenplätze. Auch bei den Grünen geht es da voran. An der Spitze der Partei im Norden Schleswig-Holsteins wird Grünen-Bundeschef Robert Habeck stehen, heute frisch gekürt. Und die Brandenburger Grünen haben Co-Parteichefin Annalena Baerbock zu ihrer Spitzenkandidatin auserkoren. Ebenfalls heute. Christoph Richter hat die Veranstaltung in Potsdam verfolgt. Habeck oder Baerbock, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt, wird übermorgen entschieden. Wie hat sich da Annalena Baerbock heute gezeigt?
Mit dieser Bundestagswahl endet eine politische Epoche. Und eine neue Zeit beginnt.
So beginnt die siebenminütige Bewerbungsrede der grünen Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock, als es heute Nachmittag um die Spitzenkandidatur der Brandenburger Grünen für die kommende Bundestagswahl ging. Baerbock gegen Baerbock, so in etwa lautete das Duell, eine Gegenkandidatin gab es nicht. Am Ende wurde die Bundesvorsitzende und frühere Trampolinturnerin Annalena Baerbock im Rahmen eines Hybridparteitags mit großer Mehrheit gewählt. Für sie stimmten bei einer Gegenstimme 106 Delegierte, das sind 98%. In der geschichtsträchtigen Potsdamer Schinkelhalle am Tiefen See, aus Pandemiegründen waren nur etwa 50 Personen zugelassen, hat Baerbock zuvor eine durchaus kämpferische Rede gehalten, gespickt mit Politprosa.
Dafür treten wir, dafür trete ich im September an. Für eine Erneuerung unseres Landes.
Fernsehtechnisch bestens inszeniert. Baerbock steht vor einer Leinwand, auf dem ein dichter Brandenburger Wald, der Spreewald, zu sehen ist. Tenor der Bewerbung: Ich kann, wir können Kanzlerin. Die Pandemie habe gezeigt, dass Deutschland einen neuen Politikstil brauche, so Baerbock weiter.
Und wir erleben nicht nur in den Krankenhäusern, wir erleben auch in den Schulen, wie fatal es war, dass in den letzten Jahren gerade dort gespart wurde, was mit das Wichtigste in unserer Gesellschaft ist. Nämlich sozialer Zusammenhalt und eine starke Daseinsvorsorge.
In ihrer Bewerbungsrede hat sich Baerbock als Potsdamerin, Brandenburgerin präsentiert, nicht als hippe Öko-Hipsterin, sondern als bodenständige Frau, als Familienmensch.
Und gute Politik bedeutet für mich, dass wenn wir Gesetze formulieren, immer auch die konkrete Lebensrealität der Menschen berücksichtigt wird. Von Kindern, von älteren Menschen, von Menschen, die auf dem Land wohnen, von Menschen, die auf der Stadt wohnen.
Die Belange der Ostdeutschen, prekäre Jobs, Arbeitslosigkeit, Strukturwandel und die Lebensleistung, die Unterrepräsentanz der Ostdeutschen, Themen, die nicht mit einem Halbsatz erwähnt wurden, obwohl sich die Grünen gerade in Ostdeutschland schwer tun. Auch die Frage, wer für die Grünen der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin im Kampf um das Bundeskanzleramt wird, ließ Baerbock heute Nachmittag unbeantwortet, wurde mit keiner Silbe erwähnt. Das große, alles umspannende Thema ist für die Pragmatikerin Baerbock der Klimaschutz. Das sei die Aufgabe unserer Generation, sagt sie wörtlich. Baerbock scheint gewillt zu sein, sich nicht als Gegnerin der Wirtschaft und Industrie zu präsentieren. Klimaneutralität sei kein Hemmschuh, sondern eine Chance für den Industriestandort Deutschland. Zudem macht Baerbock eine Kampfansage und will in Potsdam im sogenannten Kanzlerwahlkreis 61 das Direktmandat holen. Ein Prestigeduell, der Gegenkandidat Vizekanzler Olaf Scholz.
In diesem Jahr ist alles möglich. In diesem Jahr ist alles drin. Ja, wir wollen das erste bündnisgrüne Direktmandat in Ostdeutschland seit 30 Jahren gewinnen.
Damit könnten die Brandenburger Grünen erstmals mit mindestens zwei Abgeordneten in den Bundestag einziehen. Baerbock, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern in einem gutbürgerlichen Stadtteil Potsdams lebt, kandidiert nun schon zum dritten Mal. 2017 bei der letzten Bundestagswahl kam sie auf 8% der Stimmen. Das dürfte, wenn man den aktuellen Umfragen folgt, dieses Jahr anders aussehen. Die Grünen erwarten aber einen antigrünen Bundestagswahlkampf, weshalb Baerbock ihre Parteifreunde schon mal fast ein wenig martialisch einschwört auf den Wahlkampf unseres Lebens.
Der Beitrag von Christoph Richter. In mehreren Städten in Deutschland wurde wieder gegen die Corona-Regeln demonstriert, unter anderem in Dresden und Stuttgart, und obwohl diese Demonstrationen im Vorfeld verboten worden waren. Vor 2 Wochen waren es ja mehrere tausend Menschen, die in Stuttgart gegen die Corona-Auflagen demonstrierten. Viel Kritik hatte es da am Vorgehen der Stadt auch gegeben, die das Nicht-Eingreifen auch mit der Masse der Menschen begründet hatte. Heute folgten also weit weniger dem Aufruf der Querdenker. Katharina Thoms hat das verfolgt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot zur Stelle.
Trotz Demoverbots zog am Mittag eine Gruppe Menschen durch die Stuttgarter Innenstadt, angeführt von Michael Ballweg, Kopf der sogenannten Querdenkenbewegung. Masken zogen sie erst dann auf, als die Polizei ihnen den Weg versperrte. Auf einem Platz mitten in Stuttgart endete der Demozug wenig später. Die Polizei blockierte die Straßen drumherum. Mehrere Stunden lang verharrten Polizei und zwischenzeitlich mehrere hundert Demo-Teilnehmende dort. Sie tanzten Polonaise, ignorierten Aufforderungen der Polizei zu Maskengebot und Abständen. Die Polizei erst zurückhaltend. Nach 2 Stunden dann greift man ein. Der Sprecher der Stuttgarter Polizei, Sven Lauer.
Diese Ersatzversammlung fällt unter das Demonstrationsverbot. Hinzu kommt, dass auch Mund-Nasen-Schutz, das Gebot nicht eingehalten wurde und Abstandsgebot ist nicht eingehalten. Das heißt, wir stellen jetzt von diesen Menschen die Personalien fest und dann werden sie angezeigt.
Auch an anderen Stellen in Stuttgart versammelten sich Querdenker. Mehr als 200 Verstöße gegen das Maskengebot und über ein Dutzend Anzeigen hat die Polizei bis zum frühen Abend registriert. Zuvor gab es am Mittag mehrere Gegendemos, die nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich verliefen. Die Auflösung der verbotenen Versammlung dauert an.
Katharina Thoms berichtete für uns. Angespannte Stimmung zwischen Russland und der Ukraine. In den vergangenen Wochen ist es in den Konfliktgebieten im Osten der Ukraine immer wieder zu Verstößen gegen die Waffenstillstandsvereinbarung gekommen. Nun hat Russland Kriegsschiffe für ein Manöver ins Schwarze Meer geschickt. Und Sabine Adler sagt uns, was das für den Konflikt bedeutet.
Moskau zieht die Eskalationsschraube weiter an. Das russische Verteidigungsministerium hat Seemanöver im Schwarzen Meer angekündigt und plant, bis Ende Oktober bestimmte Meeresgebiete abzuriegeln. Neben dem massiven Truppenaufmarsch an der Grenze zum Donbass im Osten der Ukraine kommt nun auch die Marine zum Einsatz. Außerdem hat das Verteidigungsministerium am Morgen laut der Nachrichtenagentur Interfax über Kampfübungen der Luftwaffe und Marineluftwaffe berichtet. Mehr als 50 Kampfflugzeuge, Bomber und Angriffsflugzeuge seien über dem Schwarzen Meer mit Raketenstarts und Bombenangriffen beteiligt gewesen, berichtete der Pressedienst des südlichen Militärbezirks. Die ukrainische Marine meldete unterdessen, dass Boote des russischen Küstenschutzes Schiffe der ukrainischen Flotte behindert hätten. Schauplatz war das Asowsche Meer, das grenzt an das Schwarze Meer an. Die aktuelle Entwicklung weckt Erinnerungen an die Ereignisse im November 2018, als 2 ukrainische Militärschiffe beim Versuch, in der Meerenge von Kertsch, das ist die Verbindung vom Asowschen zum Schwarzen Meer, von der russischen Küstenwache gestoppt worden waren. Die damals 24 festgenommenen ukrainischen Matrosen wurden erst 2 Jahre später wieder freigelassen. Die NATO reagierte mit einer Erklärung auf die, Zitat, geplante Einschränkung der Schifffahrtsfreiheit. Dies wäre eine nicht zu rechtfertigende Aktion und Teil eines breiteren Spektrums von destabilisierenden russischen Aktionen. Wenn sich am Montag die EU-Außenminister online treffen, wird auch der ukrainische Kollege Dmytro Kuleba zugeschaltet. Sein Chef, Präsident Volodymyr Zelensky, hatte gestern bei seinem Besuch in Paris deutliche Erwartungen an die westlichen Partner formuliert. Sie sollten sein Land mit dem Membership Action Plan enger an die NATO anbinden. Mit Emmanuel Macron habe er darüber ausführlich gesprochen, mit der später hinzugeschalteten Bundeskanzlerin Merkel nicht. Zelensky sagte, die Ukraine erfüllt alle Anforderungen. Wir spüren die Unterstützung Frankreichs, aber Frankreich allein kann uns mit dem Vorbeitrittsverfahren in die NATO nicht helfen. Er verwies auf die Türkei als Verbündeten. Zelensky sagte mit Blick auf den NATO-Gipfel im Juni, wir sind gespannt, wer uns in der NATO-Frage unterstützt. Der türkische Präsident Erdogan hatte das Einlaufen von 2 US-Kriegsschiffen in das Schwarze Meer erlaubt. Moskau war sehr verschnupft und untersagte seinen Bürgerinnen und Bürgern Reisen in die Türkei. Der ukrainische Präsident Zelensky tritt offensiv für die NATO und auch EU-Mitgliedschaft ein, wissend, dass die Einbindung in das Militärbündnis wegen des Krieges in der Ostukraine nicht geht. und auch nicht wegen der immer noch grassierenden Korruption in seinem Land. Die EU reagierte auf den Wunsch Kiews. Die Ukraine habe als europäisches Land das Recht, Mitglied zu werden, müsse aber zuerst das Assoziierungsabkommen und das Reformprogramm umsetzen, sagte ein hoher europäischer Beamter am Freitag. Am gestrigen späten Abend hat Moskau den Ton in Richtung Washington noch einmal deutlich verschärft und als Antwort auf die Sanktionen wegen der Cyberangriffe neben den 10 US-Diplomaten auch noch Sanktionen gegen 10 Personen aus dem aktuellen und früheren US-Kabinett verhängt. Unter anderem gelten Einreiseverbote für den Justiz- und Heimatschutzminister. Zudem wollen russische Behörden die Arbeit von US-Organisationen und Stiftungen einschränken.
Sabine Adler. Vor einer Woche ist Prinz Philipp im Alter von 99 Jahren gestorben. Heute wurde der Ehemann der Queen auf Schloss Windsor beigesetzt. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer mit Eindrücken von der Zeremonie.
Eine berührende Zeremonie, schlicht und ergreifend. Beim Trauermarsch gingen an der Spitze nur die Kinder, dann die Enkel hinter dem Leichenwagen. Ganz am Schluss folgte die Queen in einem Bentley, erstmals hinter ihrem Mann, der als Prinzgemahl stets 2 Schritte hinter ihr bleiben musste. Prinz Philipp hatte die Details seiner Beerdigung zu Lebzeiten selbst festgelegt, Lesung und Lieder des Gottesdienstes ebenso wie den Schmuck auf seinem Sarg. Dort lagen seine Marinekappe und sein Ehrenschwert. Verabschiedet wurde heute ein Mann mit enger Bindung ans Militär, dem er diente, bevor seine Frau Königin wurde. Ein Mensch auch mit Sinn fürs Anarchische. Der Leichenwagen war ein nach seinem Entwurf umgebauter Geländewagen. Und natürlich der Prinzgemahl der Königin von England. Die Hymne erklang zu wiederholten Anlässen, zu Beginn des Trauermarschs über das Gelände von Schloss Windsor, bei der Ankunft der Queen in der St. George's Chapel und schließlich hier zum Ende der Trauerfeier. Zuvor war der Sarg des Prinzgemahls in die königliche Gruft hinabgelassen worden. Ein Dudelsackpfeifer spielte dazu, Schritt für Schritt sich vom Sarg entfernend, bis er beim Verlassen der Kirche nicht mehr zu hören war. Es ist nicht Philipps letzte Ruhestätte, die soll er nach dem Tod der Queen eines Tages neben ihr finden, in derselben Kirche, dann aber in der Kapelle zum Gedächtnis von König Georg VI., dem Vater der Queen. Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, würdigte den Verstorbenen als Diener seines Landes und der Königin. Ihr habe er 73 Jahre lang zur Seite gestanden. Er stellte konsequent die Interessen anderer vor seine eigenen und gab damit ein herausragendes Beispiel für christlichen Dienst, sagte Welby. Und dann:
We remember before thee this day, Philip, Duke of Edinburgh.
Wir erinnern uns heute an Philipp, Herzog von Edinburgh, und danken dir, Gott, für seinen entschlossenen Glauben und seine entschiedene Loyalität, für sein starkes Pflichtgefühl und seine Redlichkeit, für sein Leben im Dienst der Nation und des Commonwealth.
For his high sense of duty and integrity, for his life of service to the nation and Commonwealth.
Das Fernsehen übertrug die Zeremonie in alle Welt. Persönlich anwesend waren aufgrund der Corona-Regeln nur 30 Gäste. Alle in Schwarz, alle mit ebenfalls schwarzen Masken im Innenraum der Kirche. Bis auf wenige Ausnahmen nur enge Familienmitglieder, Kinder und Enkel, die meisten von ihnen in Begleitung ihrer Ehepartner. Ganz allein saßen bei der Feier nur 2 von ihnen und auf sie richteten sich aller Augen. Die gebeugte Queen, eine kleine schwarze Gestalt heute, kaum auszumachen im Halbdunkel der Kirche. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod ihres Mannes nach 73-jähriger Ehe. Und Prinz Harry, der aus Kalifornien angereiste Königshausaussteiger, im Zwist mit Vater und Bruder William. Wie die beiden hinter dem Sarg ihres Großvaters hergingen, das musste an den Trauerzug für ihre Mutter Diana erinnern. Damals ging Prinz Philipp an ihrer Seite, heute gingen sie wieder im Gleichschritt, aber zwischen ihnen lief ihr Cousin Peter Phillips. Kein Zufall, der Palast wollte Gerüchte über Familiendramen nicht weiter anheizen. Die Ordnung beim Trauermarsch entspreche den Wünschen der Königin, ließ man wissen. Zu diesen Wünschen gehörte auch, dass niemand Uniform trug, offenbar weil Harry es nicht durfte. Ihm waren alle militärischen Titel aberkannt worden, als er das Königshaus verließ. Viele hoffen, dass die Trauer um Prinz Philipp die Söhne von Prinz Charles wieder enger zusammenbringt. Und es gab heute einen Hoffnungsschimmer. Beim Verlassen der Kirche war Harry nicht mehr allein. Da ging er zwischen seinem Bruder William und dessen Frau Kate.
Die Beobachtungen von Christine Heuer. Zum Sport mit meiner Kollegin Astrid Rawohl.
Der FC Bayern München ist nach seinem Aus in der Fußball-Champions League nun auf dem Weg zur 9. deutschen Meisterschaft. Moritz Kasserlet berichtet von der Partie beim VfL Wolfsburg.
Am Ende mussten die Bayern ein bisschen zittern, weil es eben knapp war. Aber dieser Sieg gegen Wolfsburg ist absolut verdient, weil vor allem Musiala gezaubert hat in der ersten Hälfte. Frühes Tor zum 1:0, dann das 2:0 durch Choupo-Moting. Weghorst noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer und noch vor der Pause wiederum Musiala mit dem 3:1 für die Bayern. Der Youngster vergab dann die große Chance zur Entscheidung und im Gegenzug brachte Maximilian Philipp den VfL noch mal ran. 2:3. Es entwickelte sich eine spannende und aufregende Schlussphase, in der die Bayern aber am Ende das Glück hatten und mit 3:2 in Wolfsburg gewinnen konnten und damit einen Riesenschritt brachten in Richtung deutsche Meisterschaft.
Allerdings wird Trainer Hansi Flick diesen Weg nach der 9. deutschen Meisterschaft in Serie in der nächsten Saison nicht weiter mitgehen. Er bat offiziell um die Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrages.
Deswegen bin ich da dankbar, ewig auch dem Verein, alle, die dabei waren, ja, um mir das Vertrauen geschenkt haben, dass ich Cheftrainer bei Bayern München sein konnte. Und mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen. Es sind Dinge, die in der Entwicklung so entstehen. Ja, man macht sich Gedanken und ich denke, nach Paris war es ein guter Zeitpunkt, das im Verein zu sagen.
Auch Trainer Adi Hütter wechselt zum Saisonende von Frankfurt zur Gladbacher Borussia. An diesem 29. Spieltag unterlag der Coach mit seiner alten Mannschaft seinem künftigen Team. Jan Wochner.
Für den künftigen Gladbacher Trainer Adi Hütter noch im Dienst von Eintracht Frankfurt war es ein gebrauchter Nachmittag. Die erste Hälfte war noch ein wilder Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, aber nur einem Tor für Gladbach durch Nationalspieler Matthias Ginter. In Durchgang 2 war Gladbach dann klar besser. Jonas Hofmann traf nach Fehler von Frankfurts Torwart Trapp zum 2:0. Benze Baini erhöhte per Kopf nach einer Ecke zum 3:0. Wolf erzielte in der Nachspielzeit den 4:0 Endstand.
Und aktuell spielt Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln und die Leverkusener sind durch Leon Bailey mit 1:0 in Führung gegangen nach 5 Spielminuten. 4 Tore, das kommt schon einer Deklassierung gleich. Jedenfalls konnte der FC Schalke 04 das beim SC Freiburg heute so nachempfinden. Florian Winkler.
Von Beginn an war der Sportclub präsenter, druckvoller und vor allem torgefährlicher. Die frühe Führung nach 7 Minuten schon durch Lukas Höhler. Schalke beeindruckt, fand in der ersten Hälfte offensiv nicht statt, denn die Breisgauer hatten alles im Griff. Nach einem Foulspiel Huntelaars im Strafraum eines C-Stürmer Schalai, das Schiedsrichter Reichel kurz noch in der Review-Area überprüfen musste, verwandelte der Gefaulte selbst zum 2:0. Auch nach der Pause der Tabellenletzte viel zu harmlos. Anders Freiburg mit Entschlossenheit und Christian Günther. Der Kapitän erhöhte mit 2 sehenswerten Treffern auf 4:0. Das auch der Endstand.
Und während Hertha BSC wegen der Corona-Quarantäne derzeit spielfrei gestellt wurde, sammelt Union Berlin weiter wichtige Punkte. Diesmal gegen den VfB Stuttgart. Jakob Rüger.
Der 1. FC Union darf weiter von Europa träumen nach einem überzeugenden 2:1 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. Die erste Halbzeit. Kein guter Fußball von beiden Mannschaften, wenig Torchancen, aber trotzdem 2 Treffer vom 1. FC Union. Erst traf Grischa Prömel mit einem Flugkopfball, dann Peter Musa, der kroatische Stürmer, mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Im zweiten Durchgang Stuttgart wie verwandelt nach 3 Wechseln plötzlich präsenter, aggressiver und sie wurden belohnt mit dem Anschlusstreffer schon in der 49. Minute durch Förster, der frei im Union-Strafraum zum Abschluss kam und aus 7 Meter den Ball unter die Latte nagelt. Aber ein weiterer Treffer wollte in dieser Partie nicht mehr fallen und deswegen gewinnt der 1. FC Union am Ende mit 2:1 gegen Stuttgart.
Und dann fehlt heute noch das 0:0 zwischen Augsburg und Arminia Bielefeld. Mercedes gegen Red Bull, so lautet die Herausforderung dann morgen beim großen Preis der Formel 1 in Italien zum Qualifying. Jens Wolters.
WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton musste schon jede Menge von seinem Können auspacken, um am Ende das Qualifying zu gewinnen. 35.000stel Sekunden waren letztendlich sein knapper Vorsprung, aber nicht etwa vor dem erwarteten Kontrahenten Max Verstappen aus den Niederlanden, sondern dessen Red Bull-Teamkollege Sergio Perez wurde Zweiter vor Verstappen. Sebastian Vettel im Aston Martin sicherte sich Platz 13 für das Rennen in Imola und Formel-1-Neuling Mick Schumacher wird von Startposition 18 aus in den großen Preis der Emilia-Romagna gehen.
Und mehr Sport am Samstag gibt's hier im Programm gleich ab 19.10 Uhr.
Herzlichen Dank bis hierhin, Astrid Rawohl aus unserer Sportredaktion. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen an diesem Samstag zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.